Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heinrich von Kleist, Wilhelm Raabe und Gottfried Benn gehören zu jenen Autoren, deren Werke viele von uns in der Schule gelesen haben. Sind ihre Texte, die zu ihrer Zeit mit sämtlichen Konventionen brachen, gut gealtert? Und welcher Zusammenhang besteht zwischen Literatur und Modernität? Unter anderem um diese Fragen geht es in »Es ist recht sehr Nacht geworden«, Kleist, Raabe, Benn. Herausgegeben hat das Buch Thomas Hettche. Und meine Kollegin Wiebke Poromka hat es gelesen.
Schon die Ausstattung vieler Bücher Thomas Hettches hat etwas Programmatisches. In geprägtes Leinen gebunden, zumeist ohne glänzenden Schutzumschlag, verkörpern sie ein Formbewusstsein ebenso wie einen Literaturbegriff, der sich zu einer ästhetischen Tradition bekennt. Das damit verbundene Unbehagen den Dynamiken der digitalen Kultur gegenüber konnte man in der Vergangenheit immer wieder in Hettches Essays nachlesen. Auch der Band »Es ist recht sehr Nacht geworden«, den Hettche initiiert und herausgegeben hat, beginnt mit einer Verlustmeldung. Im heutigen Medienwandel, so Hettche im Vorwort, da gehe
das Verständnis für die Geschlossenheit eines literarischen Textes, das Wissen um seinen Traditionsraum, die Techniken seiner hermeneutischen Aneignung zunehmend verloren.
Und so liegt auf der Hand, wenn Hettche 12 Schriftstellerkolleginnen und Kollegen wie Ingo Schulze, Olga Martinova, Felicitas Hoppe oder Doris Grünbein eingeladen hat, um über den Zusammenhang von Literatur und Modernität nachzudenken, dann geht es weniger um Zeitgeist oder Moden auf der Inhaltsebene, stattdessen um das Offenlegen ästhetischer Verfahren, die auf je eigene Weise auf historische Umbruchssituationen reagierten. Das Verfahren Heinrich von Kleist in »Das Erdbeben in Chili«, jenes von Wilhelm Raabe in der Novelle »Zum wilden Mann«, aus ihr stammt der Satz, der diesem Band den Titel gibt, und schließlich Gottfried Benns Ästhetik in »Gehirne«. Jene drei Texte sind diesem außergewöhnlich schön gestalteten Band beigegeben. Nicht einfach als Anhang, sondern die Seiten sind grafisch so aufgebrochen, dass die Primärtexte mittig durch die Essays hindurchlaufen, von diesen gleichsam eingerahmt oder auch umarmt werden. Folgt man Hettches Vorwort oder auch dem Essay Ulrich Pelzers, dann ist literarische Modernität gekoppelt an den Modus der Katastrophe. Und das nicht etwa deshalb, weil sie eine menschengemachte Katastrophe wie den Ersten Weltkrieg, in dessen Folge Benns Novellensammlung erschien, oder eine Naturgewalt wie das Lissabonner Erdbeben aus dem Jahr 1755 erklären oder ihr einen sinnstiftenden und damit in gewissem Sinne trostspendenden Überbau verleihen würde. Im Gegenteil.
Wir konstruieren unsere Welt in Sprache und Aussprache, aber zugleich gibt es die Welt sprachlos ohne uns. Wir können sie nicht erreichen und müssen es doch. Dieses Eingeständnis macht die Modernität von Texten aus, egal wann sie geschrieben wurden.
Modernität meint mithin das Aushaltenkönnen des Unerklärlichen, des Wechselspiels zwischen Sinn und Kontingenz. Und zugleich vermittelt uns ein moderner Text eine Ahnung von dem, was wir noch nicht in Worte fassen können. So wird wiederholt in den Essays zu »Das Erdbeben in Chili« auf das rätselhafte Ende von Kleists Novelle hingewiesen.
Don Fernando und Don Elvire nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen.
Wie, so fragt etwa Ares Fioretos, kann Don Fernando denken, er müsse sich freuen angesichts dessen, was geschehen ist? Sein eigener Sohn ist gerade brutal ermordet worden, ebenso wie die Eltern von Philipp, deren verbotene Verbindung am Anfang von Kleists Novelle steht. Nicht nur das Ende von Kleists Novelle bleibt auf elektrisierende Weise beunruhigend. Ausgehalten werden muss die grundsätzliche Sinnlosigkeit von Tod und Zerstörung, der Kleist uns aussetzt. Von Transzendenz keine Spur. In der Trias Kleist, Raabe, Benn überraschen vor allem die erneuten Lektüren von Raabes »Zum wilden Mann«, jene Novelle über den Apotheker Christella, dessen Existenz auf einer Jahrzehnte zurückliegenden Schenkung eines Freundes basiert und der nun, während eines nächtlichen Unwetters, Besuch von Agonista, einem vermeintlich Fremden, bekommt. Womöglich überraschen die Relektüren Raabes auch deshalb, weil ihm zumal zwischen Kleist und Ben noch immer das Etikett des bürgerlich-konventionellen Erzählers anhaftet. In der dichten Lesart, wie etwa von Monika Rink, aber wird immer wieder deutlich, mit welch raffinierten Erzählverfahren Raabe arbeitete und wie politisch seine dem ersten Anschein nach mit den Versatzstücken des romantischen Schauermärchens operierende Erzählung war, als eine Auseinandersetzung mit kolonialistischen Verbrechen. Ebenso unterhaltsam wie erhellend liest sich der Raabe-Beitrag von Ingo Schulze, der eine studentische Seminarszenerie entwirft, in der eine Erzählerfigur mit den Studierenden über Raabes Novelle sprechen will. Hier wird Raabes Erzählung zum wilden Mann, im späten 19. Jahrhundert erschienen, sogleich bis ins 20. Jahrhundert katapultiert, indem sie eine Diskussion über die Verflechtungen von historischen Verbrechen und Kapitalismus anstößt.
Man hätte Krupp enteignen müssen. Was? Man hätte Krupp enteignen müssen und Agonista nicht mit Geld für seine teuflischen Unternehmungen ausstatten. Dorette hätte es verhindert. Aber mal andersherum, sage ich, es gibt bestimmt etliche vernünftige Regierungen, die es sehr begrüßen würden, wenn sich Unternehmer wie Agonista in ihrem Land ansiedeln und den Kristeller zu einer Weltmarke machen. Ist es nicht unheimlich, dass man mit Kriegsgerät Profit macht, ob nun 4% oder 40%? Das ist aber nicht unser Thema, sage ich, gewillt unser Gespräch zu beenden. Sie lachte kurz auf, ohne mich anzusehen, dann schwang sie ihren Rucksack auf die Schulter.
Gottfried Benn, der mit den Nationalsozialisten mindestens in den frühen Jahren sympathisierte und der sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus der eigenen Schuld hinaustaktierte, ist zweifelsohne die ambivalenteste der in diesem Band betrachteten Schriftstellerfiguren. Und wohl auch dieser Ambivalenz ist geschuldet, dass in den Aufsätzen, die sich mit Benns Novellensammlung beschäftigen, die ästhetischen Auseinandersetzungen am schwächsten ausfallen und immer wieder am deutlichsten im Essay des Schweizer Schriftstellers Lukas Berfuß durch moralische Reflexionen über Benns politisches Lavieren ersetzt werden. Ohnehin gehört zum Wesen von Sammelbänden die Heterogenität der Beiträge. Vielleicht muss man das in diesem Fall gar nicht als schwankende Qualität der Essays begreifen. Stattdessen kann man sich über die so unterschiedlichen Zugriffe als kleine Schulen des Lesens freuen. Genauso wie darüber, dass die Essays, indem sie die Schreibenden als Lesende zeigen, nicht nur Einsichten in Kleist, Raabe und Benn eröffnen, sondern vor allem Einblicke geben in die jeweils eigene Poetologie der Beiträger und Beiträgerinnen.
Wiebke Poromka über Thomas Hettje, es ist recht sehr Nacht geworden. Kleist, Raabe, Benn. Kiepenheuer und Witsch, 336 Seiten, 24 €.